Willkommen bei Skobel. Heute mit dem Thema Sternstunden der Astronomie.
Seit Jahrtausenden beschäftigen sich Menschen mit Astronomie. Die Erforschung des Weltalls hat unser Wissen vom Universum in nie gekannter Weise erweitert. Forscher erfassen mit Teleskopen den gesamten Bereich der Wellensignale aus dem All und öffnen neue Türen zu den Tiefen des Universums. Wir dringen zu den Zentren aktiver Galaxien vor, gewinnen Einsichten über die Geburt von Sternen und finden erdähnliche Planeten. Was bedeuten diese Erkenntnisse? Und welche Möglichkeiten wird es in Zukunft geben?
Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel. Sie wissen ja, dass unser Jahr 2009 von der Vollversammlung der Vereinten Nationen zum Internationalen Jahr der Astronomie erklärt wurde. Und das ist einer der Gründe, uns in der Dreisat-Themenwoche Sternstunden näher mit der Astronomie zu befassen. Heute sind Begriffe wie schwarzes Loch, Antimaterie, Stringtheorie oder dunkle Materie sogar in Boulevardzeitschriften zu finden. Schön, wer es versteht. Aber wie kommen wir überhaupt zu solchen Theorien und zum Wissen über dieses gigantische Universum, etwa über Sternenstaub, der 13 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt ist und damit zeitlich beinahe so weit zurückliegt wie der Urknall? In der heutigen Sendung wollen wir Ihnen genau das erklären. Wir wollen Ihnen zeigen, mit welchen Mitteln wir so viel über das Weltall wissen. Um das zu verstehen, ist es gut, sich noch einmal zu vergegenwärtigen, warum der Mensch sich überhaupt so sehr für die Sterne interessiert, für diese seltsamen Objekte, die irgendwo in der Kälte des Universums kreisen. Warum ist Astronomie so tief verwurzelt in den Mythen und Weltanschauungen der Vor- und Frühzeit? Und warum ist das Wissen um die Sterne ein wichtiges, allen Kulturen gemeinsames Erbe der gesamten Menschheit?
Wann begann die Menschheit, nach den Sternen zu greifen? Die Antwort ist von Anfang an. Wir entdecken immer mehr verblüffende Zeugnisse, wie genau und leidenschaftlich Menschen schon immer den Sternenhimmel beobachtet haben. Lange vor den technischen Möglichkeiten von heute. Ein archäologischer Erkundungsflug im Jahr 1991. Kreisförmige Grabenanlagen, gut 7000 Jahre alt, wurden entdeckt. Ein spektakulärer Fund. Weitere Ausgrabungen hier im sachsen-anhaltinischen Goseck zeigten, hier war einst das älteste bekannte Sonnenobservatorium der Welt. Durch die Rekonstruktion des Palisadenbaus wurden die gigantischen Ausmaße der Anlage sichtbar. Vom Mittelpunkt aus gesehen geht die Sonne am kürzesten Tag des Jahres genau im südlichen Tor auf. Auch die Sommersonnenwende lässt sich präzise bestimmen. Vermutlich war das wie ein Kalender für die Steinzeitbauern, der ihnen half, den Zeitpunkt für Aussaat und Ernte zu finden. Aber hier ging es nicht nur um Wissen, sondern auch um Kult. Sternenkunde, Kult und Macht, das alles war eng miteinander verwoben. Fast 5000 Jahre nach Goseck schuf ein Schmied der Bronzezeit die Himmelsscheibe von Nebra. Sie fasst das astronomische Wissen der Zeit zusammen und zeigt den Stand der Sternengruppe der Plejaden an zwei Terminen im Jahr. Wer so als Schmied Feuer und Metall beherrschte und die Sterne kannte, muss eine starke Stellung in dieser Gesellschaft gehabt haben. Es ist auch ein Zeitalter, in dem große Fürstengräber auf ein enormes Machtgefälle schließen lassen. Waren die Sternenkundigen die Mächtigen? Stonehenge in England, von der Stein- bis zur Bronzezeit ein Sonnenobservatorium und Heiligtum. Die riesigen Megalithsteine, die hier verwendet wurden, stammen teilweise aus dem fast 400 Kilometer entfernten Wales. Mächtige Sterngucker müssen diesen Bau befehligt haben. Vermutlich lag ihre Macht darin begründet, dass man ihnen außer über die Sterne auch Vorhersagen über alle anderen Lebensbereiche zutraute. Astronomie und Astrologie waren noch nicht getrennt. Wer die Sterne kennt, so glaubte man, kennt auch das Schicksal der Menschen. Ähnlich dachte man in Ägypten. Weil das Erscheinen des Sirius aus Sicht der Ägypter die lebenswichtige Nilflut verursachte, verehrten sie die Gestirne und diejenigen, die sie zu deuten verstanden. Mit der Göttlichkeit der Sterne konnte das Christentum nichts anfangen. Ein allmächtiger Gott schwebt über der Erde, die umgeben ist von Sonne, Mond und Sphären. So sah das geozentrische Weltbild der Kirche aus. Und sie hat sich bis heute nicht von der Erschütterung erholt, die ihr widerfuhr, als dieses Bild widerlegt wurde. Mit dem Paukenschlag des Kopernikus kehrten die Sterne in ihre Rechte zurück. Ja, drängten gar plötzlich unsere Erde an den Rand. Kopernikus' mathematischen Formeln begründeten das heliozentrische Weltbild, nach dem die Erde um die Sonne kreist. Beweisen konnte er das nicht. Am Wendepunkt unseres modernen Verständnisses der Astronomie stand der dänische Astronom Tycho Brahe. Wie kein anderer vor ihm sammelte er detailliert Material über die Himmelsbewegungen, um Kopernikus zu widerlegen. Doch seine Notizen wurden später von seinem genialen Mitarbeiter Johannes Kepler verwendet, um die Planetenbahnen zu berechnen. Und Kepler bewies, dass sie tatsächlich um die Sonne kreisten. Mit dem neuen Teleskop gelang es Keplers Zeitgenossen Galileo Galilei, weitere empirische Beweise für das heliozentrische Weltbild zu finden. Wie empfindlich dies die Kirche störte, ist bekannt. Und heute? Noch immer haben wir das Gefühl, dass wir die Sterne kennen müssen, um unsere Rolle im Kosmos zu verstehen. Doch nur noch wenige Menschen glauben an einen direkten Zusammenhang zwischen Sternen und persönlichem Schicksal. Die Astrologie gilt heute als Scharlatanerie. Und dass ihre Adepten immer noch mit der Sternbildereinteilung von vor 2000 Jahren arbeiten, obwohl sich die Sternbilder durch die Bewegung der Erdachse fast um ein ganzes Zeichen verschoben haben, macht sie nicht glaubwürdiger. Heute ist die Astronomie reine Grundlagenforschung, ohne Bedeutung für unseren Alltag. Den heiligen Schauder unserer Vorfahren in der Steinzeit aber, den spüren wir immer noch.
Das Wissen um die Sterne ist also im wörtlichen Sinn Grundlagenwissen. Es ist aufs Engste nämlich verbunden mit unserem Überleben, mit Kultur, Ackerbau zum Beispiel und mit unseren Weltbildern. Nur weil das so war und ist, konnten auch die Erkenntnisse der Astronomie unsere gesamte Kultur, unsere Weltbilder weltweit so radikal verändern und umgestalten, wie es tatsächlich auch geschehen ist. Diese Art der Grundlagenforschung greift also auf indirekte Weise tief in unsere Alltagsvorstellungen ein, zumal jeder von uns täglich Abfallprodukte der Raumfahrt nutzt. Die gesamte Satellitentechnik, GPS in ihrem Handy, die Wetterdienste, Mikropumpen, Akkuwerkzeuge, das Autowischtuch, der Rauchmelder, alles von der Weltraumfahrt. Dann möchte ich Ihnen meinen ersten Gast heute vorstellen, Heinz Oberhummer. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Astrophysiker und Professor für theoretische Physik an der TU Wien, außerdem Autor des österreichischen Wissenschaftsbuches 2009 mit dem Titel Kann das alles Zufall sein? Und zudem Physikkabarettist. Würden Sie dem zustimmen, das ist alles nur Grundlagenforschung und hat mit unserem Alltag nichts zu tun?
Das stimmt überhaupt nicht, weil eben viele Dinge, die auch in der Astronomie uns weitergebracht haben, auch im Alltag verwendet werden. Das Spannendste überhaupt daran war, wie sich das alles entwickelt hat. Das hat vor 400 Jahren begonnen. Im Jänner 1610 sah erstmals ein Auge, genauer gesagt ein italienisches Auge, noch genauer Galileo Galilei, sah gen Himmel und sah etwas gänzlich Unglaubliches, nämlich den Jupiter mit den vier Monden. Und damit war klar, dass die Erde nicht mehr das Zentrum des Universums ist, sondern wahrscheinlich, dass die Sonne, das wusste man damals schon von Kopernikus, dass die Sonne zumindest in unserem System das Zentrum ist. Heute weiß man, dass das Universum unendlich ausgedehnt ist und wir nur ganz ein kleiner blauer Planet in diesem Universum sind.
Sie sind ja auch in der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass das ja immer noch so ist, dass die Astrologie, also nicht die Astronomie, sondern die Astrologie, das esoterische Wissen um Sterne und so weiter, so eine wichtige Rolle in unserem Alltag spielt? Also nicht nur in den Boulevardzeitungen, die Horoskope, sondern überhaupt, die Leute glauben dran.
Ja, natürlich ist Astrologie esoterischer Unfug. Aber das Interessante ist, muss man sich schon fragen, warum möchten so viele Leute wissen, was die Sterne für sie bedeuten. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass es einfache Erklärungen sind. Also der Jupiter steht im siebten Haus und so weiter. Und diese Dinge sind einfache Erklärungen. In Wirklichkeit ist das Universum viel komplizierter, aber auch viel interessanter. Nämlich, die Sterne haben eine ganz andere Bedeutung für uns. Die Sterne haben erst die Elemente erzeugt, aus denen wir bestehen. Kohlenstoff in unserem Gewebe, Kalzium in unseren Knochen, Eisen in unserem Blut, alle diese Elemente
kommt aus dem Universum.
Sind in den Sternen erzeugt worden. Das sind so die Hexenkessel, die, an denen das erzeugt wurde. Also ohne Sterne wäre das Universum eine langweilige Gaswolke, also Wasserstoff und Helium. Und es wird nichts geben. Uns, kein Planeten, kein Stern und uns auch nicht.
Also die Sterne sind sozusagen unsere Substanz. Und die Astronomie ist ja im Grunde genommen die Wissenschaft, aus der sich alle anderen dann entwickelt haben. Also Mathematik hat sich dann ja erst entwickelt.
Astronomie ist die älteste Wissenschaft, wahrscheinlich deswegen, weil sich die Menschen nach dem Himmel orientieren konnten. Also nach der Sonne sowieso, es war ja wichtig. Wenn es hell war, konnte man was tun. Wenn es finster war, ist es vielleicht gefährlich geworden. Also das war ganz, ganz wichtig, das tief dringende Menschen, dass eben die Sonne, aber auch der Sternenhimmel für uns wichtig sind, Sternenhimmel deswegen zu orientieren.
Wir reden gleich weiter. Sie haben es eben ja angesprochen, Galileo und das Fernrohr, also 1609 beziehungsweise dann 1610, die Jupitermonde. Mit einem solchen Teleskop entdeckte Galileo, der zur selben Zeit lebte wie Kepler, die Mondkrater, die Sonnenflecken und die vier großen Jupitermonde, die Sie eben ansprachen, und vieles andere mehr. Und jeder von uns kann mit ein bisschen Geduld, im Grunde genommen, also ist die Leistung nicht sehr viel besser als mit diesem Fernglas hier, den gleichen Blick ins Universum haben, den damals dieser Forscher hatte. Natürlich sind 400 Jahre nach Galileo und Kepler die Möglichkeiten der Beobachtung ganz andere. Aber was bleibt ist, dass damals, wie wir auch heute noch, alles das, was wir wissen über das Weltall durch die Analyse von Wellen, von Strahlung bzw. von Licht wissen. Oder präziser, wir wissen es, weil wir die elektromagnetische Strahlung in all ihren Bandbreiten untersuchen können, wobei Licht eben nur der kleine sichtbare Teil dieser Strahlung ist. Hier sehen Sie im Hintergrund gleich das gesamte elektromagnetische Spektrum, zu dem unter anderem die Radiowellen, die Mikrowellen, die Infrarotstrahlung, dann das sichtbare Licht in der Mitte, die UV-Strahlung und dann wird es hochenergetischer, die Röntgen- und Gammastrahlung gehören. Der einzige Unterschied zwischen all diesen Wellentypen liegt in ihrer Frequenz, letztlich darin, wie viel Energie sie transportieren. Sichtbares Licht ist das, was wir mit den Augen erforschen, also mit der Technik des herkömmlichen Galileo-Teleskops. Ein modernes Beispiel ist das Very Large Telescope in Chile. Das Weltraumteleskop Herschel dagegen, das am 14. Mai ins Weltall geschossen wurde, erforscht das Universum mit Hilfe von Infrarotstrahlung. Diese gehört noch zum sichtbaren Licht, ist aber langwelliger und geht in die für uns unsichtbare Wärmestrahlung über. In Effelsberg, Sie werden das gleich alles nochmal sehen, nutzt man die noch langwelligeren Radiowellen. So strahlt beispielsweise das freie Wasserstoff im Universum in dieser langwelligen Frequenz. Beginnen wir nochmal von vorne mit dem sichtbaren Bereich, also dem Licht als einem Teil des elektromagnetischen Spektrums. Zuerst stellen wir Ihnen daher die größten Teleskope, also unsere gegenwärtig besten Riesenaugen vor.
In der Atacama-Wüste Nordchiles, in 5000 Meter Höhe steht es, das bislang größte Auge der Menschheit, das Very Large Telescope, kurz VLT. Es besteht aus vier Teleskopen mit einem Durchmesser von je 8,2 Metern. Von hier aus geht der Blick weit zurück in der Zeit, auf Orte, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Die Astronomen beobachten mit dem VLT Himmelskörper, die 4 Milliarden Mal lichtschwächer sind als die mit bloßem Auge erkennbaren schwächsten Sterne. Das Ganze funktioniert mit Hilfe eines Interferometers, das es erlaubt, die Einzelspiegel zu einem virtuellen Gesamtspiegel zusammenzuschalten.
Man betreibt Interferometrie, weil man damit eine höhere Auflösung erreichen kann. Damit meint man die Schärfe der Bilder, die man erreichen kann. Wie viel Detail kann man erkennen? Oder anders gesagt, wie nah müssen zwei Objekte sein, bevor ich sie nicht mehr als zwei separate Objekte erkennen kann?
Die Anlage entspricht einem Spiegelteleskop von 200 Metern Durchmesser, mit dem man die beiden Scheinwerfer eines Autos auf dem Mond getrennt wahrnehmen könnte. Wenn es heißt, hinter jedem erfolgreichen Astronomen steht ein genialer Ingenieur, gilt dies besonders für das Superauge VLT. Die Verzerrungen durch die Atmosphäre, das bekannte Funkeln der Sterne, wird mit Hilfe eines Lasers und der sogenannten adaptiven Optik ausgeglichen.
ich schalte also einen Laser an, projiziere mir das in die Atmosphäre, gucke mir an, wie dieses Licht funkelt mit meinem Teleskop. Daraus kann ich berechnen, wie ich meinen Spiegel verformen muss, um das Bild eines astronomischen Objekts wieder gestochen scharf zu kriegen. Diese Verformung passiert übrigens mehrere hundert Mal bis zu 1000 Mal pro Sekunde.
Das VLT zeigt nicht nur faszinierende Bilder in noch nie gekannter Schärfe, sondern liefert sozusagen am Fließband neue Erkenntnisse. Von der Entstehung junger Galaxien bis hin zur Überprüfung von Naturkonstanten. Das Superauge produziert eine wissenschaftliche Veröffentlichung pro Tag. So wurde erstmals das Bild eines extrasolaren Planeten aufgenommen. Bisher gab es dafür nur indirekte Nachweise. Das VLT konnte auch das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße vermessen.
Das VLT hält den derzeitigen Rekord für das am weitesten entfernte Objekt. Das war ein Gammastrahlenausbruch bei einer, wir nennen das einmal eine Rotverschiebung von 8,2. Das entspricht einer Entfernung von 13 Milliarden Lichtjahren. Also das Licht war 13 Milliarden Jahre zu uns unterwegs von diesem Objekt. Und das ist das am weitesten entfernte jemals beobachtete Objekt.
Am 14. Mai 2009 startete das von der ESA entwickelte Herschel-Weltraumteleskop. 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt kann dieses neueste Superauge dort weiterforschen, wo das VLT an seine Grenzen stößt. Herschel untersucht Infrarotstrahlung und damit einen Wellenlängenbereich, der von Bodenteleskopen nicht beobachtet werden kann. Die Wärmestrahlung, die auch sehr kalte, nicht leuchtende Objekte abstrahlen, kann das Universum buchstäblich in einem völlig neuen Licht zeigen. Sie ermöglicht, in das Innere von kosmischen Staubwolken zu blicken, das dem sichtbaren Licht verborgen bleibt.
Also ein Beispiel dafür, was wir jetzt mit Herschel entdecken können, was wir früher nicht sehen konnten, ist zum Beispiel, wie Sterne im Detail entstehen. Das spielt sich ab in dichten Kokons aus Staubwolken, in die wir jetzt reingucken können. Und das Verständnis, wie Sterne sich bilden, ist natürlich auch eine wichtige Grundlage, zum Beispiel für die Modelle, wie sich ganze Galaxien bilden.
Obwohl Herschel noch in der Testphase läuft, haben die ersten Bilder bereits alle Erwartungen übertroffen. Hier die Aufnahme eines Abschnitts unserer Milchstraße im sichtbaren Licht. Doch was sich an diesem Ort verbirgt, enttarnt erst Herschels Infrarotbild. Ein riesiger kosmischer Nebel, eine Geburtsstation neuer Sonnen.
Das Spannende bei der Beobachtung mit solchen großen Instrumenten jetzt ist natürlich, dass man versuchen kann, sehr detaillierte Modelle zum Beispiel für die Galaxienentstehung und Entwicklung zu testen. Und da stellt sich oft heraus, dass die Modelle erstmal falsch sind. Und sozusagen, dass der Feedback von den Beobachtungen dann dazu führt, dass die Theoretiker sich wieder den Kopf kratzen müssen und die Modelle anpassen müssen. Das ist so ein iterativer Prozess, der sich gegenseitig befruchtet. Aber es ist wirklich nötig, Beobachtungen und Theorie gegenseitig nebeneinander zu stellen. Und da sind wir noch nicht am Ende, also da sind noch viele Fragen offen.
Die Entdeckungsreise zum Ursprung aller Dinge geht weiter. Die neuen Superteleskope sind große Antwortmaschinen und dringen in bisher unerforschte Wildnis vor. Aber auch sie werden wohl noch lange nicht ausreichen für all die Fragen, die wir an eine Welt stellen, die uns hervorgebracht hat.
Am 29. Oktober wird unter dem Titel Das Auge 3D eine ausführliche Dokumentation über das Very Large Telescope auf dem Cerro Paranal in Chile in den Kinos starten. Nun möchte ich Ihnen zwei weitere Gäste vorstellen, denn Heinz Oberhummer haben Sie ja bereits eben kennengelernt. Ich begrüße herzlich Markus Brüggen. Schönen guten Abend. Professor für Astrophysik an der Jacobs University, Spezialgebiet Radioastronomie und Hochenergie-Astrophysik. Und dann begrüße ich sehr herzlich Johannes Blümer. Schönen guten Abend. Leiter des Instituts für Kernphysik am Karlsruher Institut für Technologie. Er arbeitet in vielen internationalen Projekten, auch im Pierre-Auger-Projekt, da kommen wir später zu. Wenn wir mal ganz platt, wir sind ja beim sichtbaren Licht, damit anfangen, wir gucken in den Himmel, dann ist das, was wir sehen, Vergangenheit, weil eine Lichtsekunde also das Licht in einer Sekunde eine unglaubliche Entfernung, nämlich 300 Millionen Meter zurücklegt. Kann man das vielleicht ein bisschen erklären, warum wir eigentlich in die Vergangenheit gucken, wenn wir in den Himmel gucken?
Das ist ja das Spannende. Jedes Teleskop ist eine Zeitmaschine. Wir schauen in die Vergangenheit. Stellen wir uns vor, ein Stern explodiert eine Million Lichtjahre entfernt. Dann braucht er das Licht eine Million Jahre, bis es zu uns kommt. Das heißt, wir sehen den Stern nicht, wie er heute ist, sondern wie er vor einer Million Jahre war. Das ist etwas an der Astronomie, das kann die Geschichtswissenschaft nicht machen. Die können nicht schauen, was in der Steinzeit gewesen ist. Und das ist das Tolle an der Astronomie, dass wir bis zum Urknall fast zurückschauen können.
Wie weit kommen wir zurück?
Man kommt sehr weit zurück, zum Beispiel in Mikrowellenstrahlung, also dieselben Mikrowellen, die man auch im Küchenofen hat, in der Mikrowelle hat. In diesem Frequenzbereich, wenn man da zurückschaut, kann man so weit zurückschauen bis zu 400.000 Jahre nach dem Urknall. Und vielleicht kann man nachher mit Neutrinos vielleicht sogar noch weiter anschauen. Und das ganze Universum ist 13,7 Milliarden Jahre alt. Das wissen wir jetzt auch mit erstaunlicher Präzision. Und so weit können wir zurückschauen. Also 400.000 Jahre verglichen mit 13,6 Milliarden Jahre ist ja im Grunde nichts. Also im Grunde kann man so weit zurückschauen. Und da sah das Universum natürlich völlig anders aus als heute.
Wenn man die Mikrowellen, die schließen sich ja so an unser sichtbares Licht an. Werden langwelliger, wenn wir nochmal zurückkommen zum sichtbaren Licht, zu unserer Optik. Wird das so sehr viel besser, wenn wir in den Weltraum gehen und da oben mit unseren Teleskopen arbeiten, als hier unten?
Sehr viel besser.
Woran liegt das?
Die Atmosphäre stört nicht mehr. Und je nachdem, in welchem Wellenbereich man beobachtet, kann man auch überhaupt erst Teilchen vernünftig registrieren, die wir ohne die Erdatmosphäre überhaupt nicht richtig erreichen können.
Es gibt auch eigentlich nur zwei Fenster zum Weltall. Das eine ist der sichtbare Bereich, den wir mit unseren Augen wahrnehmen können. Das ist ein ganz, ganz kleiner, ganz enger Schlitz im Grunde, durch den wir den Himmel beobachten können. Und dann gibt es noch ein zweites Fenster, das sind die Radiowellen. Dieselben Radiowellen, mit denen das Fernsehen übertragen wird. Und für alle anderen Wellenlängenbereiche macht die Atmosphäre dicht. Können wir gar nicht rausschauen. Also da müssen wir entweder Ballons nehmen oder Satelliten nehmen. Und nur dadurch können wir überhaupt das Universum wahrnehmen in diesen Wellenlängenbereichen. Und das ist erst in den letzten Jahrzehnten möglich geworden.
Oder wir drehen den Spieß um und benutzen die Erdatmosphäre als Teil des Detektors.
Ja.
Vielleicht müssen wir noch mal erklären, so ganz prinzipiell elektromagnetische Strahlung. Wir haben also dieses Spektrum und das ist ja so ein bisschen der rote Faden in unserer Sendung, dass wir sagen, also den kann man in verschiedene Teile einteilen und erkennt dann auch verschiedene Dinge. Was ist eigentlich dieses Spektrum, dieses elektromagnetische Spektrum?
Das ist eine Ordnung in Energie. Die kurzen Wellenlängen haben höhere Energie als die langen Wellenlängen und man kann alle diese Photonen, die auf uns eintreffen aus den verschiedensten Bereichen des Universums, nach ihrer Energie sortieren. Und verschiedene Wellenlängenbereiche liefern verschiedene Informationen. Ich weiß nicht, ob man sich das vielleicht so vorstellen kann, wie der krasse Unterschied zwischen einer Schwarz-Weiß-Fotografie, die einen bestimmten Informationsgehalt hat, und einer Farbaufnahme. Da steckt noch möglicherweise viel mehr Detail drin. Und je krasser die Wellenlängen verschieden sind und die Energien verschieden, desto ganz fantastische Unterschiede sieht man auch im Universum, in den Objekten.
Man bekommt ein ganz ein anderes Bild. Und das Tolle ist, das sichtbare Licht ist ja nur eine Oktave. Und wenn man das alles ausbreitet, sind das 60 Oktaven. Also von Radiowellenlängen bis zur Gammastrahlung. Das heißt, wir bekommen viel, viel mehr Informationen als früher, im 20. Jahrhundert. Ist das erst gefunden worden, dass man eben nicht nur beobachten kann im sichtbaren Bereich, sondern über diesen ganzen Wellenlängenbereich. Und das ist das Tolle an der Astronomie, dass wir da dieses Fenster so weit aufgerissen haben.
Und jeder Wellenlängenbereich zeigt ganz andere Aspekte des Universums. Also im sichtbaren Licht sehen wir hauptsächlich die Sterne, wie unsere Sonne sind. Wenn man jetzt zum Beispiel zu den Radiowellen geht, da sieht man die Umgebung von schwarzen Löchern. Dort sehen, wenn man jetzt sich eine Galaxie anschaut, im sichtbaren Licht und dann in dem Radiobereich, dann würde man nicht denken, dass es dasselbe Objekt ist. Das ist was völlig, völlig Verschiedenes. Und jedes Mal, auch wenn Astronomen sich so ein neues Fenster geöffnet haben, mit einem neuen Instrument in den Himmel geschaut haben, hatten sie auch jedes Mal Überraschungen gehabt. Es gab immer etwas Unerwartetes, was sie gefunden haben.
Dann machen wir doch gleich mal bei den Radiowellen weiter. Also das, was man im Radio hört, sind natürlich nicht direkt Radiowellen, sondern sind Radiowellen, die übersetzt worden sind in akustische Wellen. Ja. Also Radiowellen selber kann man natürlich nicht hören, ohne technische Hilfsmittel sowieso nicht. Wie man Radiowellen dennoch beobachten kann, meine Damen und Herren, das wollen wir Ihnen jetzt mal zeigen.
Michael Kramers Beruf ist Radiohören, das große Radioprogramm des Universums. Kramer leitet die Pulsarforschung am Max-Planck-Institut für Radioastronomie. Pulsare, Reste der Explosionen massereicher Sterne, sind für optische Teleskope unsichtbar. Sie haben nur einen Durchmesser von ca. 20 Kilometern, senden aber durch ihre Rotation ein starkes pulsierendes Radiosignal aus.
Radioastronomie ist, insbesondere wenn wir Pulsare verwenden, eine sehr präzise Wissenschaft. Wir können also nicht nur schöne Bilder machen, wir können also wirklich hochpräzise Messungen machen. Wir können also zum Beispiel sehen, wenn ein Pulsar sich um seinen Begleiter dreht, dann schrumpft der die Umlaufbahn jeden Tag um ein paar Millimeter. Das können wir sehen, das können wir mit unseren Messungen nachweisen. Und damit zum Beispiel haben wir den Beweis, dass Gravitationswellen existieren.
Kramers Riesenradio ist das Radioteleskop Effelsberg. Bereits 1970 wurde der 3000 Tonnen Stahlgigant erbaut und ist mit seinen 100 Metern Durchmesser heute immer noch das zweitgrößte bewegliche Radioteleskop. Eine technische Meisterleistung, die weit hineinhorcht in unbekannte Welten und Dinge entdecken kann, die im sichtbaren Licht verborgen bleiben.
Also wir können mit Effelsberg von den Anfängen des Universums, von den ersten massiven schwarzen Löchern, den ersten Galaxien, den ersten Sternen bis hier zu Lokal der Milchstraße, große gigantische Molekülwolken, kleine Pulsare, die halt Radiostrahlung absenden, bis auch Planeten hier. Wir haben zum Beispiel damals, als der Komet auf Jupiter eingeschlagen ist, Kometen beobachtet. Also wir können das gesamte Spektrum abdecken.
Dieses Bild wurde mit einem optischen Teleskop aufgenommen. Die Dramatik der Szene offenbart jedoch erst das Radioteleskop. Eine große Galaxie saugt Wasserstoffgas von den kleineren auf. Irgendwann wird es zur Kollision kommen. Aus solchen Messungen können die Astronomen Modelle über die Strukturbildung im Universum ableiten. Aus statischen Bildern wird so ein dynamisches Universum. 2004 begann in Chile der Bau des ALMA, des sozusagen größten Ohrs der Menschheit. Hier entsteht eine neue Generation der Radioastronomie, die viel kürzere Frequenzen empfangen kann als die herkömmlichen Anlagen. Gesucht wird im Terahertz- oder sogenannten Submillimeterbereich zwischen herkömmlichen Radiowellen und dem Licht.
Der Submillimeterbereich, also Astronomie bei Wellenlängen, die kürzer als ein Millimeter sein, ist dadurch interessant für Astronomen, weil viele Moleküle im Universum in diesem Bereich einfach ihre Strahlung haben. Moleküle strahlen nur bei bestimmten Wellenlängen, die durch die Quantentheorie vorgegeben sind.
Es ist die Suche nach den Bausteinen des Lebens, die bei Sternen, Explosionen und in kosmischen Wolken entstehen. Gefunden wurden bereits über 100 komplexe Moleküle wie Methylalkohol, Acetylen, Ammoniak und Cyanwasserstoff, Vorstufen für die Bildung von Aminosäuren. Wenn ALMA 2011 fertiggestellt ist, werden 50 fahrbare Einzelschüsseln zu einem enorm leistungsfähigen Teleskop zusammengeschlossen. ALMA könnte Dinge entdecken, von denen wir uns heute nicht einmal vorstellen können, dass sie existieren.
Wir können zum Beispiel die Oberfläche von nahen roten Riesensternen kartieren mit ALMA. Völlig unmöglich heutzutage, einen Stern aufzulösen und sehen, hat der Flecken wie die Sonne zum Beispiel. Das wird mit ALMA möglich sein.
Zurück nach Effelsberg. Am Fuße der Riesenschüssel liegt die Zukunft unter unscheinbaren Plastikplanen. Ein Antennenfeld des LOFA, des Low Frequency Array. Solche Antennenfelder, weit verteilt und zusammengeschaltet, werden aus halb Europa ein gigantisches Radioteleskop machen. Erstmals werden damit sehr lange Wellenlängen zu beobachten sein, um in die Zeit vorzudringen, bevor das erste Licht in die Welt kam. Die Forscher treibt die uralte Frage: Was ist es, was die Welt im Innersten zusammenhält? Werden die neuen Großinstrumente unsere Theorien von uns und dem Universum bestätigen können?
Aber eigentlich ist es umso spannender, wenn man die nicht bestätigen kann. Dann müssen wir nämlich in der Tat umdenken und die Theorien über den Haufen werfen. Und so erwarten wir zum Beispiel, dass irgendwann die Relativitätstheorie zusammenbricht. Und das wird ein spannender Moment sein. Wann können wir diese Theorie, die so erfolgreich ist, zum Zusammenbrechen bringen? Und dann sind dann wieder Theoretiker gefragt. Und dann haben wir auch was gelernt. Wenn wir also wirklich die Theorie, die fundiert ist, nachweisen können, dass sie nicht ganz hundertprozentig korrekt ist, dann haben wir wirklich einen entscheidenden Schritt wieder in unserem Verständnis des Universums getan.
2012 soll mit dem Bau des Square Kilometer Array begonnen werden, entweder in Südafrika oder den Weiten der australischen Wüste. Eine Weiterentwicklung des LOFAR mit einem Gesamtdurchmesser von 3000 Kilometern. Die Radioastronomen hoffen damit, der mysteriösen dunklen Energie und der dunklen Materie auf die Spur zu kommen. Ein gigantisches Sinnesorgan der Menschheit auf der Suche nach dem Warum und dem Wie unserer Welt.
Versuchen wir doch mal aufzuklären, erstmal, woher eigentlich die Radiowellen kommen. Also was sind die Quellen der Radiowellen? Und dann, was hat das möglicherweise denn mit dunkler Energie und dunkler Materie zu tun?
Ja, Radiowellen werden von allen möglichen Objekten ausgesendet. Zum Beispiel geladene Teilchen, die um Magnetfelder kreisen. Also Radiowellen zum Beispiel sind ein Beweis für Magnetfelder, kosmische Magnetfelder in Galaxien, in Spiralgalaxien. Dann kommen Radiowellen zum Beispiel aus Pulsaren, die in dem Einspieler erwähnt worden sind. Das sind Sternleichen, ganz kompakte Sternleichen, die einmal pro Sekunde oder noch viel schneller, viel öfters um sich selber rotieren und dabei auch diese Radiostrahlung aussenden. Also eine Vielzahl von hochenergetischen Prozessen im Weltall, die Radiostrahlung aussenden.
Obwohl die ja langwelliger sind als das sichtbare Licht.
Richtig.
Also eigentlich haben sie weniger Energie als unser sichtbares
Richtig.
Licht.
Das, was die hohen Energien hat, sind die Teilchen, die dann die Radiowellen ausstrahlen.
Das heißt, eigentlich mache ich immer Rückschlüsse. Also ich sehe was und habe eine Theorie im Kopf und nur mithilfe dieser Theorie sehe ich dann in Anführungsstrichen die Teilchen.
Ja.
Ich denke sie mir sozusagen.
Richtig, ja, genau.
Okay.
Ja.
Was hat das mit dunkler Energie oder dunkler Materie zu tun, die Radiowellen?
Nicht direkt. Dunkle Materie ist, die meiste Materie im Universum ist in einer uns unbekannten Form. Deswegen wird sie dunkle Materie genannt. Einen besseren Begriff gab es noch nicht.
Weiß man auch noch nicht so lange.
Ein Indiz dafür ist, dass die Sterne in den Galaxien anders kreisen, als man es denken würde, wenn man jetzt nur das Licht aufzählt und dabei die Anziehungskraft auf die Sterne ausrechnet. Und um diese Rotation und die Geschwindigkeiten zu vermessen in den Galaxien, dazu werden unter anderem auch Radioteleskope benutzt, aber nicht ausschließlich.
Vielleicht sollte man noch sagen, eigentlich die normale Materie, die wir kennen, dieser Tisch und wir, das macht ja nur 4% aus von dem Stoff, von der Materie, von dem Zeugs, das in unserem Universum ist. Jetzt kann man sich fragen, wenn siebenmal so viel dunkle Materie gibt, der Tisch, wo ist denn die? Das ist ganz einfach zu erklären. Die dunkle Materie geht durch unsere Materie einfach durch. Wie bei einer Glasscheibe geht auch, wenn die schön geputzt ist, geht das Licht durch. Und trotzdem muss man sich fragen, ist eigentlich peinlich für die Physiker, finde ich. 96% von dem Stoff, aus dem unser Universum besteht, haben wir
nicht gesehen. Und das über Jahrhunderte.
Ja. Aber es gibt vielleicht eine zweite Möglichkeit, vielleicht die dunkle Materie nachzuweisen. Man sieht die Wirkung in der Gravitation, in den Teleskopen aller Art. Aber die Teilchen durchdringen uns alle und deswegen kann man auch hoffen, dass sie vielleicht mal mit einer sehr geringen Rate in sehr empfindlichen, unterirdisch versteckten, gut abgeschirmten Detektoren ein Signal geben.
Und das macht man auch.
Das macht man sehr intensiv, ja.
Sind eigentlich die meisten dieser Entdeckungen sozusagen indirekt? Also indem man nachweist, da muss irgendwas anderes sein, sonst könnte ich nicht die Beobachtung machen, die ich mache.
Häufig so.
Also direkt sieht man eigentlich eher wenig, oder?
Naja, das ist immer die Frage, was man meint. Also immer bei jedem physikalischen Experiment sieht man im Grunde jetzt nichts in demselben Sinn, wie ich sie jetzt sie sehe. Es ist immer Messungen, sind immer
theoriebeladen.
Nicht nur theoriebeladen, sondern es ist ein ganzes Puzzle von Beweisstücken, die zusammengefügt werden, um dann die bestmögliche Erklärung zu geben.
Die Interpretation von Daten wird ja immer aufwendiger, um das dann schließlich auch bildhaft machen zu können, so wie die ursprünglichen Fotos vom Himmel. Das ist eine sehr bildhafte Ansicht. Aber wenn man jetzt Daten aus Radioteleskopen nimmt oder Teilchen, die registriert werden, das muss man auf dem Computer sehr aufwendig aufarbeiten. Und es ist nicht
nicht sofort so bildhaft.
Also was nicht stimmt, wenn Sie das meinten, ist, dass die Astronomie dadurch, dass sie so Objekte studiert, die so weit entfernt sind, so eher eine Spekulation ist. Das ist eigentlich zum Beispiel gibt es solche präzise Messungen, wie sie in großen Teilen der Physik überhaupt nicht gibt. Also die zum Beispiel die Annäherungen der Pulsare, die in dem Einspiel erwähnt worden sind, ein Millimeter pro Tag und das viele Lichtjahre entfernt.
Das kann man ganz genau
messen. Auch das Alter des Universums, die Zusammensetzung des Universums, also welcher Bruchteil dunkler Materie es gibt. Das ist eigentlich verwunderlich, wie präzise viele dieser Messungen mittlerweile
sind. Obwohl ich ein alter Skeptiker bin, habe ich damit überhaupt keine Probleme, das glaube ich Ihnen
sofort. Aber eigentlich ist ja jede Beobachtung indirekt. Wenn ich Sie sehe jetzt, dann sehe ich einfach nur die Lichtstreuen, die von Ihnen kommen. Mhm. Und genauso ist es in der Astronomie. Also alle Beobachtungen sind im gewissen Sinn indirekt, weil die Wellen von Ihnen kommen, darum weiß ich, dass Sie da drüben sitzen. Aber auch in der Astronomie ist das genauso, nur schaut man halt viel weiter hinaus.
Ja. Letzte Frage noch, LOFA hatten wir eben in dem Film, also Low Frequency, also niederfrequent. Was erwartet man sich davon? Also diese wirklich europaweiten Zusammenschluss.
Ja, also das ist ein ganz spannendes Projekt, denn ich habe eben von den Fenstern zum Universum gesprochen und dieses Low Frequency Array schaut sich das Universum in einem Wellenlängenbereich ist und im Frequenzbereich an, der so der Frequenzbereich von unserem UKW-Radio ist. Und diesen Frequenzbereich hat man sich noch nie angeschaut. Seltsam. Also weil hat verschiedene Gründe, weil es ganz schön schwierig ist. Die Atmosphäre zerstört das ganz schön. Das kann man jetzt machen mit Hilfe von ganz leistungsfähigen Computern und kann sich das anschauen. Jetzt kann man sich fragen, warum möchte man sich gerade diesen Frequenzbereich anschauen? Erstmal, man hat es noch nicht gemacht. Man könnte alle möglichen Überraschungen machen. Und zweitens erwartet man in diesem Frequenzbereich Signale aus der sogenannten dunklen Phase des Universums, als es noch keine Sterne gab. Also die ersten 200 Millionen Jahre des Universums, als die Materie sich noch nicht zu Sternen zusammengeklumpt hat.
Und also da war es dunkel. Noch näher an den Urknall rankommt sozusagen.
Es ist nicht näher als der Mikrowellenhintergrund, aber es ist aber der Teil des Universums oder die Epoche des Universums, in dem es noch keine Sterne gab, kein Licht war. Es war dunkel zu der Zeit, weil die Sterne brauchten auch erst ihre Zeit, um sich zu bilden.
Noch eine weitere Methode, das Weltall zu erforschen. Wir hatten ja das sichtbare Licht und die Radiowellen. Nun verlassen wir sozusagen das Spektrum und wenden uns den hochenergetischen Teilchen zu. Die können wir auch auf das Spektrum abbilden, aber dazu nachher. Die Erforschung dieser Teilchen erlaubt uns tatsächlich einen Blick ins Innere der Materie zu werfen. Während die anderen Verfahren, die wir bislang ja dargestellt haben, recht teuer sind, muss man für die Erforschung dieser Teilchen nur einen Bruchteil des Geldes aufwenden. Trotzdem gibt es bislang nur eine große Einrichtung in Argentinien, die das macht. Für die Beobachtung der nördlichen Himmelshalbkugel ist daher ein Ausbau in Colorado geplant. In jedem Fall liefert die hochenergetische Strahlung bzw. Hochenergieteilchen uns Wissen über das, was die Welt, das Weltall im Innersten zusammenhält. Quantenmechanik und Astrophysik, also Kleinstes und Größtes, treffen hier zusammen.
Man muss schon weit reisen, um das größte Experiment zur Erforschung kosmischer Strahlung zu besuchen. 15 Flugstunden von Deutschland entfernt nach Malargüe, einem Städtchen im Westen von Argentinien. Dort steht das Pierre-Auger-Observatorium, benannt nach dem französischen Physiker, der zuerst die Wirkung kosmischer Strahlung auf die Erdatmosphäre beschrieb. Seit dem Jahr 2000 wurden hier in Argentinien die Messgeräte aufgebaut und mit Elektronik bestückt. Mannshohe gelbe Plastiktanks, ausgerüstet im Inneren mit solchen hochempfindlichen Lichtdetektoren für den Nachweis der hochenergetischen Strahlung. Ihre Energie ist bis zu 100 Millionen Mal höher als die erzielte Strahlenenergie des modernsten Teilchenbeschleunigers am CERN. Über 1600 Tanks wurden in die Pampa gebracht, auf einer Fläche größer als Luxemburg. Jeweils 1500 Meter voneinander entfernt verteilten die argentinischen Teams die Tanks. Sie sind mit 12.000 Litern hochreinem Wasser gefüllt, das für die Messungen gebraucht wird. Über ein Funknetz sind die Tanks mit der Zentrale verbunden. Solarzellen liefern dafür den Strom. In 4 Gebäuden an den Rändern des Detektorfelds liefern je 6 Fluoreszenzteleskope zusätzliche Daten. Denn die hochenergetischen Teilchen bringen die Luft zum Leuchten, wenn sie mit Luftmolekülen kollidieren. Bei der Messung kommen sphärische Spiegel zum Einsatz. Im Zentrum der Teleskope die eigentlichen Kameras. Sie liefern pro Sekunde 10 Millionen Bilder, die sie ebenfalls an die Zentrale senden. 2008 die feierliche Einweihung dieses Forschungsprojektes, für das mehr als 400 Wissenschaftler aus 18 Ländern arbeiten. Ideengeber ist der Nobelpreisträger James Cronin. Zusammen mit Johannes Blümer und den anderen Wissenschaftlern fahndet er nach den Quellen der kosmischen Strahlen.
Mir war in gewissem Maße bereits auf der Konferenz zur kosmischen Strahlung in Dublin 1991 klar, wir werden wirkliche große Fortschritte beim Geheimnis der höchstenergetischen kosmischen Strahlung nur machen, wenn wir mit großen Ideen auch in großen Projekten denken. Das heißt auch, wir brauchen ein gewisses Budget.
Woher kommen die hochenergetischen Teilchen? Welche kosmischen Phänomene verschaffen ihnen Energien, die wir auf der Erde möglicherweise niemals herstellen können? Werden die Astroteilchenphysiker mit ihrem Blick auf die kleinsten Teilchen den Kosmologen mit deren Blick auf das große Universum wesentliche neue Erkenntnisse ermöglichen? Und welche vielleicht unbekannten Teilchen könnten sie entdecken?
Wir werden sehen, ob es bei den höchstenergetischen Teilchen eine gleichmäßige Verteilung am Himmel gibt. Wir werden all das vermessen und Daten bekommen. Aber was uns die Natur letztlich gibt, das weiß ich nicht.
Dabei hängen die Messungen selbst von der Natur ab. Nur wenn der Mond den Himmel ganz wenig überstrahlt, also um Neumond herum, können sie gelingen. Wenn kosmische Teilchen in die Atmosphäre eintreten und in 10 bis 30 Kilometern Höhe auf Atomkerne treffen, zerplatzen die Teilchen gemeinsam und regnen als sogenannter Luftschauer kaskadenförmig auf die Tanks herunter. Die Lichtsensoren der Tanks registrieren ein bläuliches Leuchten, das Tscherenkow-Licht, und übermitteln die Signale dem Computer. Auch die Teleskopaugen können die Luftschauer noch in 30 Kilometer Entfernung am Nachthimmel sehen, denn sie hinterlassen einen ultravioletten Lichtblitz. Der Spiegel bündelt diesen Blitz und leitet ihn auf die Lichtsensoren der Kamera, die das Leuchten mit ihren 440 Fotomultipliern registriert. Je heller die Spur, desto mehr Energie hatte das Teilchen, das sie ausgelöst hat. Doch mit dieser komplizierten Teleskoptechnik allein können die Forscher nicht sofort die exakte Art und Herkunft der hochenergetischen Teilchen bestimmen. Erst durch Koinzidenzbeobachtungen, also durch das Abgleichen der Daten von den Teleskopen und den Wassertanks, die mit Simulationsrechnungen atmosphärischer Parameter angereichert wurden, sind Aussagen über die Herkunftsrichtung der energiereichsten kosmischen Strahlung möglich. Die meisten der bisher gemessenen Teilchen stammten aus Himmelsregionen, in denen aktive Galaxienkerne zu finden sind. Centaurus A ist eine 14 Millionen Lichtjahre entfernte Galaxie. Deren Kern soll eine mögliche Quelle hochenergetischer Teilchen sein.
Sie waren, haben Sie eben gesagt, schon 23 Mal da in Argentinien. Können Sie vielleicht ganz kurz sagen, was sind die Anforderungen? Also warum geht man nach Argentinien und nach Colorado?
Ja, diese hochenergetischen Teilchen sind sehr selten. Und je hochenergetischer sie sind, desto interessanter sind sie, aber auch je seltener. Deswegen brauchen wir unglaublich große Messflächen. Wir haben hier bei uns zu Hause eine Anlage, die hat eine Fläche von einem halben Quadratkilometer. Damit kann man die galaktische kosmische Strahlung erforschen. Aber die extragalaktische kosmische Strahlung ist so viel seltener. Man braucht einfach Tausende von Quadratkilometern, um in vernünftiger Zeit genügend Daten zu sammeln. Also man braucht eine sehr große Fläche, man braucht ein klares Klima für die optischen Beobachtungen, weil wir die Atmosphäre als Detektor verwenden. Man braucht eine geringe Bevölkerungsdichte, keine Lichtverschmutzung und natürlich Unterstützung durch das Sitzland. Und man braucht eine sehr ebene Fläche für die Datenkommunikation zwischen den verschiedenen unabhängigen Detektorelementen.
Und was sagt uns die Strahlung, die man misst? Denn man kann ja im Grunde genommen die hochenergetischen Teilchen wieder als Strahlung verstehen, auch wenn die dann auf unserem Spektrum, wenn wir es aufzeichnen würden, irgendwo ganz weit draußen sind.
Ja, in dem Spektrum, das wir vorhin gesehen haben, da war das sichtbare Licht, die Röntgenstrahlung, die Gammastrahlung. Wenn man auf der Energieskala die extragalaktische kosmische Strahlung, die Teilchenstrahlung ist, auftragen würde, das wäre 3,50 Meter außerhalb des Diagramms. Das kann man trotzdem machen, weil Teilchen mit einer ähnlichen Energie, auch wenn sie verschiedener Art sind, verhalten sich nicht identisch. Aber man kann sie auseinanderhalten. Aber die Energie ist ein wunderbares Ordnungsmerkmal. Aber dadurch, dass man jetzt von den Photonen weggeht und noch neue Teilchen dazu nimmt, Neutrinos, Wasserstoffkerne, Eisenkerne sogar, dadurch bekommt man völlig neue Art von Informationen. Welcher Teilchenmix ist in den Quellen denn losgeschickt worden? Wie sind sie zu uns gekommen? Wie hat sich die Zusammensetzung verändert auf dem Weg zu uns?
Hat man eine Ahnung, wie überhaupt diese irrsinnigen Energien, die in diesen Teilchen stecken, wie die zustande gekommen sind?
Vielleicht sollte ich das. Wir haben zuerst gerade gesehen, diese Galaxie Centaurus A. Und das ist meine Lieblingsgalaxie, weil die ist so massereich. Die ist 10-mal massereicher als unsere eigene Galaxie. Und drinnen in dieser Galaxie steckt ein sehr, sehr großes schwarzes Loch. 200 Millionen Sonnenmassen. Und es passiert Folgendes. Diese Galaxie frisst momentan, verdaut eine andere Galaxie. Das ist eine Kannibalengalaxie, eine Spiralgalaxie. Und dadurch stürzt unheimlich viel Materie, viel Staub in dieses schwarze Loch. So weit, so gut. Aber jetzt passiert Folgendes an den Polen. Also das rotiert so rum, wird verschluckt vom Schall an den Polen. Man kann das nicht anders sagen. Speit dieses schwarze Loch wieder die Teilchen heraus. Wie das nennt Jets, wie das genau funktioniert, weiß man nicht. Aber da entstehen, wie so hohe Energien entstehen können, ist ein Rätsel, weil wenn man vergleicht irdischen Energien, also beim LHC, Large Hadron Collider im CERN, wie viel war das?
100 Millionen Mal. Sind die kosmischen Beschleunigerleistungsfähigkeit.
Also das ist ein Witz, was wir da machen.
Also die Energie ist so hoch, dass man ein einzelnes Proton so viel Energie hat wie ein fester Tennisaufschlag in einem einzelnen Proton.
Und die Astronauten haben das so gesehen auch, wir waren die durch den Kopf in den Blitze und die gesehen, 80% der Astronauten einfach waren die durchs Auge durchgeht oder durchs Gehirn.
Das wollte ich immer meinen Astronauten fragen, ob das wirklich stimmt.
Also 80% angeblich. Das sollte man fragen, ja genau.
Ja.
Wir waren kurz davor, einen einzuladen, weil wir kommen ja gleich auf das Thema, was passiert eigentlich, wenn wir draußen im Weltraum sind. Antwort kann ich nur nachreichen. Angeblich blitzt es tatsächlich. Was ist das, was man sich tatsächlich am dringlichsten sozusagen oder am wahrscheinlichsten erhofft als Ergebnis der Messung?
Ja, ich denke, mit dieser Art Messung können wir eine neue Art von Himmelskarte machen. Eine Himmelskarte mit genügend Daten, jetzt mit Hilfe des Auger-Observatoriums zum Beispiel, die nicht wie frühere Messungen völlig leer ist, weil wir keine Messdaten hatten, oder die völlig gleichmäßig ist, weil die Energie nicht ausreicht. Mhm. Denn die Magnetfelder im Universum, die verbiegen die Teilchenbahnen dermaßen, das heißt zwar kosmische Strahlung, aber es verhält sich eher wie ein Gas. Mhm. Und man braucht diese extrem hohen Energien, damit die Ablenkung auf dem Weg, sagen wir mal, über 200 Millionen Lichtjahre oder weiter, dass die nur ein paar Grad ist, sodass wir dann ein verzerrtes, magnetisch verzerrtes Abbild, zum Beispiel von Centaurus A, am Himmel bekommen. Das ist eine völlig neue Art der Beobachtung und es sagt uns viel über die Quelle, über die Astrophysik in der Quelle, über die Ausbreitung der Teilchen und schließlich auch über die Teilchenphysik in der Erdatmosphäre, wenn sie auf die Erdatmosphäre treffen und so einen Schauer machen. Da ist also die Teilchenphysik von den Quarks angefangen bis zur Astrophysik mit den großen Strukturen ist alles zusammen und deswegen ist es auch so ein treffender Name mit der Astroteilchenphysik.
Die Teilchenphysiker sind ja da und verglichen mit diesen Energien, die aus dem Weltraum zu uns kommen.
Ja, aber sie kennen ihren Teilchenstrahl etwas besser.
Ja. Können ihn möglicherweise besser kontrollieren. Ja. Nun haben wir über viele Weisen der Beobachtung gesprochen. Alle haben mit der Erforschung der elektromagnetischen Wellen zu tun. Von Energien zu tun, waren aber mehr oder weniger indirekt. Deshalb liegt nun eine logisch zwingende weitere Frage auf dem Tisch. Müsste nicht der nächste Schritt darin bestehen, selber rauszugehen ins All und von dort aus zu beobachten? Tatsächlich haben immer mehr Menschen, darunter auch sogenannte Weltraumtouristen, die genug Geld haben, den Schritt ins All gewagt. Aber das eben immer nur für relativ kurze Zeit. Wie würde es aussehen, wenn Menschen wirklich auf dem Mond oder Mars leben würden? Was würde uns das bringen und welche Gefahren sind im Weltall dann zu bewältigen?
Der Start eines Space Shuttles gleicht einem infernalischen Spektakel. Viele Millionen PS müssen Raketentriebwerke entwickeln, um sich gegen die Erdanziehung durchzusetzen und auf eine Fluchtgeschwindigkeit von 11,2 Kilometern pro Sekunde zu beschleunigen. Die Erde lässt ihre Bewohner nicht einfach ziehen. Und manchmal bezahlen Menschen diesen Versuch mit ihrem Leben. wie bei der Challenger-Katastrophe 1986.
Die Gefahren waren schon vorher da, sind da. Wir bewegen uns ins Vakuum, in eine Umgebung der hohen Strahlenbelastung. Wir tun das auf Raketenmotoren. Beim Shuttle-Start sitzen wir auf 2 Millionen Kilogramm Treibstoff. 2 Millionen Kilogramm. Ja, natürlich. Man hat das im Sinn. Man entschließt sich, das zu tun. Man wägt ab Nutzen und Risiko.
Das Risiko lässt sich minimieren. Astronauten gehören zu den bestausgebildeten Spezialisten überhaupt. Doch ein Einsatz im Weltall außerhalb der schützenden Biosphäre unserer Erde ist ein Trip in eine Todeszone. Ohne schützende Überlebenssysteme undenkbar. Extreme Temperaturen, Strahlung, Vakuum, nicht zuletzt die Schwerelosigkeit. Der Mensch scheint physiologisch nicht für den Weltraum gemacht. Und doch fliegen wir seit einem halben Jahrhundert ins All.
Dieses Lernen, Leben in der Schwerelosigkeit, ohne Schwerkraft. Es gibt kein Oben und Unten. Es gibt kein Rechts und kein Links. Folglich gibt es auch kein Vorne und Hinten. In jeden Raum, in den Sie kommen, in jedes Modul, müssen Sie mindestens 6 Bilder gespeichert haben, dass Sie dieses Modul wiedererkennen.
Mit der internationalen Raumstation ISS hat die Menschheit nun einen ständigen Vorposten im All installiert. Für die Forschung steht damit ein extraterrestrisches Labor zur Verfügung, um die Veränderungen eines Lebens unter Weltraumbedingungen zu untersuchen. Wie reagiert unser Organismus außerhalb der Erde? Wie passt er sich an? Wie schafft er das, über kurz oder lang? Ein Versuch von Weltraummedizinern aus Berlin zur Thermoregulation wird derzeit auf der ISS in der Schwerelosigkeit durchgeführt. Körperflüssigkeiten steigen im All von der unteren schnell in die obere Körperhälfte. Damit steht unter anderem auch die Wärmeregulation Kopf. Überhitzung droht. Klar ist, dass ein Mensch in Kreisläufe, in Systeme eingebunden ist, die Resultat der langen Geschichte unseres Erdendaseins sind. Ist der Mensch überhaupt weltraumtauglich?
Es ist eigentlich erstaunlich, wie schnell wir uns an die Schwerelosigkeit überhaupt anpassen können, aufgrund unserer Evolutionsgeschichte. Denn über Jahrmillionen hat der Mensch gerade mal mit doch erheblichen Schwierigkeiten aufrecht gehen gelernt. Und dann kommt man vor 50 Jahren in die Möglichkeit, in die Schwerelosigkeit zu kommen, also genau das aufzuheben, wofür die Evolution Jahrmillionen gearbeitet hat. Da verändern sich so viele Systeme, dass man auch durchaus hätte vermuten können, dass das vielleicht nicht so geht. Man wird mehrere Monate, Jahre sich in einem Raum aufhalten können im Weltraum. Und wenn Sie auf andere Planeten gehen und wir da entsprechende Umweltbedingungen schaffen, insbesondere Strahlenschutz, insbesondere atmosphärische Bedingungen, dann wird man da auch länger leben können.
Mit dem Apollo-Programm der NASA gelang es 1969 zum ersten Mal, einen Menschen von der Erde zu einem anderen Himmelskörper zu bringen. Die Mondlandung hat eine Tür aufgestoßen für menschliche Kolonisation im All. In gut einem Jahrzehnt soll nun wieder der Mond von Menschen betreten werden. In einem Science-Fiction-Roman hat der Autor Frank Schätzing die Geschichte der Raumfahrt reflektiert.
Es ist ein Rückblick, es ist ein Ausblick in gleichem Maße und es ist der Versuch, ein größeres Panorama ins Auge zu fassen. Insofern ist es der Versuch, tatsächlich sich auch mit einer Geschichte von der Erde wegzubewegen, sie von außen zu betrachten, zu sehen, guck mal, es ist eine Kugel. Und schau mal, da sind keine Grenzen. Es ist gar nicht wie im Globus, wie im Atlas, dass da irgendwelche Linien gezogen sind. Da ist Land, da ist Meer, da ist eine Menschheit, da ist eine Rasse, die diesen Planeten bewohnt, da sind andere Rassen auch noch. Und da ist eine ganz, ganz dünne Atmosphäre. Und das ist alles, was wir haben, das ist alles, was wir sind.
Nicht zuletzt hat die Raumfahrt uns den Blick zurück auf unsere Erde geschenkt. Diese kleine, verletzliche blaue Perle in einem riesigen schwarzen Sternenhimmel. Ein Ort, mit dem wir verwachsen sind und für den wir eine große Verantwortung tragen.
Das hört sich immer so gut an, Herr Oberhummer, und man kommt ja da wirklich ins Grübeln und hat Gefühlsanwandlung. Aber wenn man sich überlegt, nach der Mondlandung, im Grunde genommen, wir Menschen haben uns seitdem nicht verändert. Also nicht wirklich von unseren grundsätzlichen Einstellungen her. Glauben Sie, dass die Entwicklung, die jetzt so weitergeht, auch in Richtung bemannte Raumfahrt möglicherweise wieder, dass die unsere Stellung im Universum tatsächlich verändert?
Glaube ich schon, weil das war das erste Mal, wie die Erde von oben betrachtet wurde, hatte das auch einen gewissen Einfluss gehabt auf dieser blaue, verletzliche Planet. Was mich noch viel mehr fasziniert, ist, dass jeder von uns, wir wissen, das Universum ist so groß, so Wahnsinn, wir sind eigentlich nichts. wenn man es genau nimmt. Jeder von uns ist ein Nichts. Aber das Tolle am Menschen...
Sagen Sie das mal den Autofahrern im Straßenverkehr.
Eben, aber das Tolle an den Menschen ist, dass da 1,3 Kilohirn kann das Universum beschreiben, bis zum Urknall, bis zu den Grenzen, bis zu den Atomen. Das ist nicht selbstverständlich. Ich finde es unheimlich toll, dass wir das können. Also vielleicht ist der Mensch doch nicht so unbedeutend in diesem riesigen Universum, als manche glauben. Also ja, kurz gesagt, ich wundere mich, dass wir uns nicht mehr wundern.
Ich bin mir da nicht so ganz sicher, wie oder ob bemannte Weltraumfahrt uns noch so viel neue Einblicke auf unsere Existenz oder auch an astronomischem Wissen liefern kann. Also ich glaube nicht.
Wir sind ja schon draußen in gewisser Weise.
Wir sind ja schon draußen, aber das ist natürlich auf astronomischen Längenskalen nicht besonders weit draußen. Und wir werden auch nie besonders weit rauskommen zu seiner Lieblingsgalaxie. Da können Sie
das werden wir nicht schaffen.
Sankt Nimmerleinstag warten. Also astronomische Forschung motiviert nicht die bemannte Weltraumfahrt. Das muss man halt schon sagen. Das hat andere Motive.
Was ich mitgenommen habe jetzt in Vorbereitung der Sendung ist, anscheinend stehen wir im Moment an einer neuen Schwelle. Also wenn man mal diese ganzen Methoden, die wir Ihnen jetzt vorgestellt haben, im Laufe der Sendung nimmt, die sind alle an einer Schwelle, wo jetzt eigentlich neue Erkenntnisse, neue Fragen, neue Antworten erwartet werden.
Ja, es gibt so eine richtige Explosion in den technologischen Möglichkeiten. Im Weltraum, bei den erdgebundenen Beobachtungen, Datenkommunikation, Zeitsynchronisation zwischen verteilten Detektoren, wenn man das alles zusammennimmt. Und dann stellt man fest, die Quarks sind mit dem Kosmos verbunden. Alles gehört irgendwie zusammen. Und diese Flut von Informationen, die aus vorher scheinbar disjunkten Bereichen kommt, die kommt jetzt zusammen.
Und da ist es...
Ist das nicht toll?
Das ist fantastisch. Das ist unglaublich spannend.
Was ja bedeutet, dass man eigentlich vielleicht in viel stärkerem Maße noch als bislang, obwohl Sie als Astrophysiker tun das ja, interdisziplinär zusammenarbeitet.
Ja. Astroteilchenphysik ist von Natur aus sehr interdisziplinär. Da kommt die Kosmologie rein, die Astrophysik im klassischen Sinne, Plasmaphysik, Magnetfelder, Astronomie. Wir müssen als Teilchenphysiker, aus der viele meiner Kollegen und ich selbst auch kommen, als Teilchenphysiker die astronomische Sprache verstehen und uns mit den Objekten auskennen. Die Astronomie kommt da rein.
Und dann das die ganze Technologie, also Datenübertragung. Ja, wenn die nicht so schnell wäre, ging es ja nicht.
Ja. Und wir sehen es an dem Beispiel, wie die Teilchen in einem Plasma beschleunigt werden, zu uns kommen. Da spielt die Kernphysik eine Rolle. Wir können Teilchenphysik bei Energien machen, 30 Mal höher als am LHC, gut unter etwas schwierigen Bedingungen. Wir beobachten dunkle Materie und sehen Evidenz für dunkle Energien. Wir nehmen Radiobeobachtungen dazu und machen uns ein ganz komplexes Bild. Und das ist sehr spannend und sehr facettenreich.
Also wir stehen an einer neuen Schwelle. Bin mal gespannt, vielleicht sehen wir uns ja in ein paar Jahren wieder in der Runde und dann gucken wir mal, was an neuen Ergebnissen gegeben hat. Herzlichen Dank für das Gespräch. Soweit für heute bei Skobel, anlässlich unserer Dreiser-Themenwoche Sternstunden im Internationalen Jahr der Astronomie. Ich hoffe, wir haben Ihnen die Methoden, mit denen wir das Weltall erforschen, ein wenig näher gebracht. Weitere Informationen finden Sie wie immer auf unserer Internetseite www.dreiser.de/skobel. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und möglichst kosmischen Abend. Kommende Woche befassen wir uns mit einem Thema, das entscheidend für unsere Zukunft und unser Zusammenleben ist und auch in Zukunft noch sein wird und das erst jetzt, wenn auch auf höchst überraschende Weise, wissenschaftlich erforscht wird. Es geht um Empathie, unsere Fähigkeit, auf andere Menschen einzugehen, mitzufühlen, beispielsweise zu helfen, statt gewalttätig zu reagieren. Was macht Empathie aus? Wie können wir sie kultivieren? Antworten, wird spannend, kommenden Donnerstag um 9. Bis dahin, schöne Woche und leben Sie wohl.